Ausfallhonorar beim Fotografen. Der Kunde kommt nicht. Und nun? Mein Name ist Michael Omori Kirchner und mit mir am Mikrofon ist der Thomas Jones. Hallo Thomas.
Hallo Michael.
Ja, der Kunde kommt nicht. Kommt das vor?
Zum Glück sehr selten bei mir, aber es kommt wohl vor.
Das heißt, es kommt im Moment bei dir nicht vor. Gab es mal eine Zeit, wo es häufiger vorkam?
Nee, ich kann nicht sagen, dass es je häufig vorkam, sodass ich es als Problem hätte identifizieren können. Ich betrachte da aber tatsächlich jeden Einzelfall und schaue mir an, okay, warum ist jemand nicht aufgetaucht zum vereinbarten Termin? Und schaue, ob ich davon irgendwas ableiten kann. Also lag es vielleicht einfach an mir, habe ich irgendwas falsch kommuniziert oder war hier irgendwas nicht klar? Also die Frage ist auch, warum ist der Kunde nicht aufgetaucht?
Wichtiger Gedanke, erstmal gucken, was steckt denn da eigentlich hinter?
Ne, genau, genau.
Den vordergründigen Ärger, der natürlich, wenn ein Kunde nicht kommt, hochkommt, erstmal beiseite lassen und erstmal gucken, ja, was ist denn da eigentlich los? Ne, vielleicht haben wir auch selber irgendwie was nicht richtig gemacht. Bevor wir mal tiefer einsteigen, vielleicht vorab nochmal kurz ein Disclaimer. Wir berichten hier von unseren eigenen Erfahrungen, unsere Empfehlungen aus unserer Sicht, ersetzt natürlich keinen Anwalt. Das heißt, wenn ihr das richtig fundiert haben wollt, fragt einen Anwalt, lasst euch vielleicht sogar Verträge aufsetzen. Wir berichten aus der Praxis, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, passiert dir das häufiger oder weniger häufig, stelle ich mir jetzt selber auch mal. Und zwar gab es eine Zeit, da kam das häufiger vor und da kam auch so ein bisschen Ärger bei mir hoch, deswegen kann ich das auch gut verstehen. Manchmal liest man auch in Foren von Leuten, denen es auch so geht, dass sie sagen, Menschenskinder, das passiert mir häufiger, was kann ich denn da machen? Und dann wird da diskutiert, was man machen könnte mit Strafhonoraren und ich weiß nicht was noch alles. Und wenn ich so dran denke, die Zeit, wo das bei mir häufiger passiert ist, dann gab es einen Move, den ich dann gemacht habe, da wurde es schlagartig weniger. Das ist ungefähr 10 Jahre her. Und was da gewesen ist, das war zu der Zeit, als ich für Privatkunden gearbeitet habe, was da passiert ist, ist, ich habe vorher keine, keine ganz deutliche Verbindlichkeit in der Form hergestellt, dass ich wirklich klar gemacht habe, das ist jetzt ernst, was wir da machen. Ich hatte meine Telefonnummer auf der Website, da haben dann Leute angerufen oder ein E-Mail geschrieben, hier, ich möchte ein Shooting machen, kostet so und so viel, okay, macht man dann und dann. Und das war mir dann genug. Ne? Und dann ist es halt, ich würde mal so schätzen, in einem Viertel bis einem Fünftel der Fällen gewesen, dass die Leute einfach nicht gekommen sind. Und dann hatte ich die Telefonnummer, habe dann angerufen, ja, was ist denn jetzt? Ach so, ja stimmt, das war ja heute. Oder einmal habe ich es tatsächlich erlebt, habe ich angerufen, da war die Mutter am Telefon, 14 Uhr. Ja, nee, die schläft noch.
Oh.
Und was ich dann gemacht habe, eigentlich eine Kleinigkeit, die hätte ich schon viel früher machen sollen, aber ich habe im Vorfeld zu jedem Shooting mir die vollständige Adresse geben lassen. Das hatte ich vorher gar nicht. Ich habe mir die vollständige Adresse geben lassen. Ohne da irgendwas, wie soll ich sagen, noch drohend mit dazu zu verbinden, nur einfach die Adresse geben lassen. Und allein dieser Move, sich die vollständige Adresse geben zu lassen, hat bei den Privatkunden wirklich dazu geführt, dass die das auf einmal viel ernster genommen haben. Die sich dann gedacht haben, warum will der jetzt meine Adresse haben? Ah, hinterher kriege ich dann irgendeine Rechnung, wenn ich nicht komme oder was? Dann komme ich mal lieber. Irgendwie sowas, ne?
Verbindlichkeit schaffen ist da genau der Punkt, den du angesprochen hast. Ich mache das ganz ähnlich, witzigerweise, gar nicht so sehr aus den schlechten Erfahrungen raus. Ich habe es eher so zur Workflow-Optimierung ein bisschen gemacht bei mir mit den Bewerbungsbildern. Das ist auch so, dass ich mir einfach, es kam dann doch mal vor, dass ein Kunde schlicht und ergreifend einen Termin vergessen hat. Sowas kann passieren, das ist meistens ja auch nicht böswillig irgendwie. Dann ist einfach niemand aufgetaucht, das tat dir dann unendlich leid und haben einen neuen Termin gemacht. Und gut, dachte ich mir, Termine einhalten ist für manche Leute tatsächlich schwierig. Was kann ich tun, um dem Kunden das leichter zu machen? Und ich habe mir das dann so zurechtgelegt, dass ich praktisch vorher nochmal eine Erinnerungsmail schreibe. Also je nachdem, wie der zeitliche Rahmen ist, ob wir jetzt über eine Woche vorher reden oder machen wir das einen Monat vorher aus, habe ich in verschiedenen Abständen, gibt es dann eine E-Mail, die an den Termin erinnert, also ein paar Tage vorher einfach. Und in dieser E-Mail steht dann auch drin, hey, lassen Sie mir doch gleich noch Ihre vollständige Adresse zukommen, dann mache ich Ihnen die Rechnung schon mal fertig und dann können Sie das dann direkt auch bezahlen.
Das ist ja genau dasselbe, was du sagst.
Genau, und das impliziert es quasi. Aber es ist eben eigentlich, es ist ein bisschen verpackt als Terminerinnerung und somit eigentlich freundlich formuliert, hey, nicht vergessen, hier ist ein Termin, übrigens, ich mache dir auch eine Rechnung. Und das schafft dann die Verbindlichkeit.
Genau, dieses Drohen ist ja auch nicht besonders charmant, ne? Aber einfach eine Verbindlichkeit herstellen, du, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, was wir hier machen, das ist kein Spaß, das hilft dann natürlich. Und diese Terminerinnerung, die schreibst du manuell oder hast du da ein Tool dafür?
Ja, das ist so ein bisschen, ich bin ja ein Freund von viele Werkzeuge zusammenbauen, um ein großes draus zu machen. Also bei mir ist es mein To-Do-Manager zum einen, wo meine To-Dos drinstehen, der wiederum löst eine E-Mail aus und die E-Mail ist aber komplett vorformuliert. Ich setze da dann quasi nur noch den Namen und den Termin nochmal ein und das war's dann im Prinzip auch schon. Das sind alles vorgefertigte Texte. Ich habe da jetzt nicht die Riesenmühe, mich jedes Mal hinzusetzen und jedes Mal irgendwas zu machen tatsächlich. Ich habe das einmal sauber runtergeschrieben, so dass es auch sauber freundlich formuliert ist und auch beim Kunden wohlwollend wahrgenommen wird, das war mir ja ganz wichtig. Da stehen auch so Sachen, wieder mal ein paar Tipps drin zum Shooting zum Beispiel, so hey, klamottenmäßig, meine Empfehlung wäre dies und jenes. Meine genaue Adresse und wirklich die Anfahrt und der Anlaufweg zum Studio steht nochmal drin, dass da auch keine Fragen entstehen. Nochmal meine Telefonnummer, hey, falls noch Fragen sind oder Sie es nicht finden, rufen Sie mich einfach kurz an, dann reden wir. Und dadurch ist es für mich relativ geringer Aufwand tatsächlich. Da ploppt im Prinzip was auf. Ich drücke auf zwei Tasten und dann geht die Mail wieder raus. Also überschaubar.
Also ich glaube, wenn ich heute noch viele Privatkunden-Shootings machen würde, dann würde ich das vollautomatisieren. Mhm. Ich nutze für meine Terminvereinbarung, für Podcast-Interviews und Kundengespräche per Telefon, nutze ich so ein Tool You Can Book Me. Und da habe ich im Moment noch die kostenlose Variante, aber wenn man ein ziemlich geringes Honorar, nee, nicht Honorar, also ziemlich geringen Beitrag dafür zahlt, ich glaube irgendwie so 8 € im Monat, dann kann man da auch wirklich so eine termingesteuerte Terminerinnerung und nach dem Termin dann vielleicht auch nochmal ein E-Mail hinterher schicken, so einen richtigen vorgefertigten Ablauf, wo man das alles reinpacken kann, ist natürlich noch einfacher. Kommt halt drauf an, wie viele Shootings du hast. Wenn du jetzt eins pro Woche hast, dann lohnt sich das nicht. Aber wenn du jeden Tag, ich sag mal, 8 Bewerbungsfotoshootings hättest, dann wäre das natürlich schon eine sehr interessante Geschichte.
Genau, da kommt es natürlich auf die Menge an. Jedes Mal im Winter, so im Dezember, Januar, da überlege ich mir tatsächlich stark, hey, ich muss das noch besser automatisieren, weil da kommen einfach mehr von diesen Bewerbungsbildern bei mir zusammen. Ich muss mich da noch ein bisschen umtun. Ich will das eigentlich auch komplett durchautomatisieren, so dass der Kunde da noch besser abgeholt ist einfach mit seinen Bedürfnissen einfach. Also dass ich wirklich die Terminbestätigung zuerst rausschicke und dann wirklich eine saubere E-Mail, wo auch noch ein paar Tipps drinstehen mit was für Klamotten gibt's, was kann man anziehen, einfach so ein bisschen Beratungsdienstleistung kostenlos dann auch mit dabei ist. Was ich ja gerne mache, was ich oft auch gerne im Gespräch nochmal mache, aber wenn der Kunde dann schon also mal mit einem roten karierten Hemd da steht und einem grünen Jackett, dann ist es halt vorbei, dann muss man das jetzt irgendwie anziehen. Und das vorher halt abzuklären, wäre besser. Und idealerweise komplett automatisiert, dann kann auch ich nichts vergessen. Das ist ja der Charme an der Automatisierung, dass auch mir sowas dann nicht passieren kann.
Genau. Zum Thema Ausfallhonorar, wie sieht's denn bei dir mit Verträgen aus? Hast du Verträge, in denen was drinsteht zum Thema Ausfallhonorar? Hast du AGB, in denen was drinsteht zum Thema Ausfallhonorar?
Sowohl als auch. Das hängt ein bisschen davon ab, mit wem man zusammenarbeitet. Bei Firmenkunden gelten die AGBs bei mir. Auf die verweise ich dann auch in meinen Angeboten und meinen Auftragsbestätigungen. Bei den Privatkunden mache ich es nochmal deutlicher klar in einem Vertrag meistens. Bei den Bewerbungsbildern, da bin ich ehrlich, da ist der Aufwand so gering und die Ausfallrate bei mir gegen null strebend. Da habe ich mir noch nicht die Mühe gemacht, da tatsächlich was aufzusetzen, was ein Ausfallhonorar anginge. Da beziehe ich mich, wenn überhaupt, dann auf Fremdkosten, die entstehen würden. Also wenn eine Visagistin zum Beispiel gebucht wird, aber die rechnet es sowieso direkt mit den Kunden ab. Das läuft nicht über mich. Von daher wäre das bei mir außen vor. Bei den Hochzeiten, die ich ja nach wie vor fotografiere zum Beispiel, da ist es aber so, dass es im Vertrag geregelt ist, was passiert im Falle eines Ausfalls. Also warum auch immer es ausfällt, das ist mal außen vor, aber der Termin findet nicht statt von Kundenseite aus. Also Und wie gehen wir dann da damit um? Und da ist dann einfach eine zeitliche Staffel drin, keine Ahnung, ein Jahr vorher, okay, dann lass gut sein, das, ich finde schon jemand Neues für den Termin. Und ab da ist dann aber ein gewisser Prozentsatz der vollen Gage einfach fällig. Wobei ich da so kulant bin und auch sage, wenn ich den Termin anderweitig vergeben kann, dann lasse ich auch das fallen natürlich. Mm-hmm.
Bei solchen AGB oder solchen Vertragsvorlagen, gerade für Privatkunden, finde ich auch immer wichtig, dass das nicht zu ausufernd ist, dass das nicht zu sehr auf Richtung Sicherheit geht. Ich habe gerade erst letztens so einen Fall gehabt von einem Mentoring-Teilnehmer bei mir, der gesagt hat, Mensch, ich habe da einen sehr ausgeklügelten Vertrag genutzt und habe eine ganze Reihe von Absagen bekommen von meinen Kunden, die gesagt haben, nee, das geht mir zu weit, was da alles drinsteht, was da alles passieren könnte. Ich gehe lieber zu einem anderen Fotografen, wo das nicht ganz so eng gefasst wird.
Hm. Ja, die Erfahrung machen wir ja selbst alle auch. Wenn immer gleich mit erhobenen Hand gedroht wird, nimmt man das halt schnell als Drohung wahr. Und man denkt sich natürlich, wenn ein Fotograf so ein ausgeklügeltes System für Terminausfälle braucht, dann fallen bei dem ja wohl viele Termine aus. Mhm. Das hat ja auch eine Wirkung, die man so gar nicht wollte eigentlich in dem Moment. Man will ja eigentlich was Gutes, man will ja, dass der Termin zustande kommt. Man bewirkt aber das genaue Gegenteil beim Kunden, weil der fragt sich dann, da muss ja irgendwas nicht stimmen, wenn das so aussieht. Mhm. Also da muss man schon sehr genau, glaube ich, abwägen, wie viel ist da ausreichend und wie viel ist dann schon zu viel. Also wenn es dann, keine Ahnung, in Tage und Stunden gestaffelt ist, wann wie viel Stornorate in Prozent und hast du nicht gesehen, so kompliziert, dass es auch schon keiner mehr durchschauen kann, dann ist es einfach zu viel. Das sollte von den Kunden einfach und verständlich sein, damit klar ist, hey, wenn der Termin ausfällt, musst du trotzdem etwas bezahlen und das war es dann aber auch. So, dass es ja einfach wirtschaftlich nachvollziehbar ist für den Kunden. Ja klar, wenn ich den Termin absage, dann will der natürlich auch sein Geld, aber nicht direkt schon nach einer Drohung irgendwie aussieht.
Ja, genau. Immer positiv formulieren, davon ausgehen, dass das funktioniert, dass wirklich dieses Thema Ausfall oder dass irgendwas nicht funktioniert wirklich eine Riesenausnahme ist, dann bringt das auch schon gleich ein ganz anderes Bild rüber. Mhm. Hochzeitsfotografie, Reservierungsgebühr, hast du sowas?
Ja, da muss man jetzt aufpassen. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel genau dazu sagen. Da bin ich nicht kürzlich auch mal drüber gestolpert. Man muss unterscheiden zwischen einer Reservierungsgebühr und einer Anzahlung. Die werden nämlich unterschiedlich behandelt tatsächlich.
Denke ich mir.
Ist mir gesagt worden. Ja, sowas, ich habe etwas, lass uns mal so wagen, bis ich das genau geklärt habe, was ich eigentlich da treibe. Und das dient mir genau dazu, um den Termin zu reservieren. Ich gehe tatsächlich bisher war es so, ich habe eine relativ kleine Anzahlung, da bewegen wir uns im 10%-Bereich irgendwie und den Rest der Zahlung dann, wenn auch meine Arbeit geleistet ist tatsächlich, also nachdem die Hochzeit vorbei ist. Ich habe mich da aber mittlerweile von einem Kollegen überzeugen lassen, das anders aufzustellen. Er hat es nicht unbedingt gemacht, weil Termine ausgefallen sind, sondern um einfach seinen Cashflow zu optimieren, weil er hat natürlich als Hochzeitsfotograf das Problem, im Winter passiert außer den Anzahlungen gar nichts und im Sommer kommt natürlich ein riesen Cashflow zustande. Er macht es so, dass es drittelt. Ein Drittel bei Buchung, ein Drittel ein halbes Jahr vorher, was dann meistens die Winterzeit ungefähr ist und ein Drittel dann, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Auch damit schafft man natürlich ein Stück weit Verbindlichkeit. Er behält sich nicht auch genau die Anteile quasi ein, die geleistet worden sind. So hat er auch diese Ausfallzahlung quasi schon miterlegt, wobei er auch sagt, das kommt einmal alle 4 Jahre vor, dass eine Hochzeit ausfällt, also überschaubar.
Gut, aber dann stellt sich ja tatsächlich die Frage, wenn er das als Anzahlung jeweils deklariert und der Kunde sagt dann ab, was für eine rechtliche Grundlage ist das dann, dass der Kunde dann nicht sagen kann, du, ich hätte gerne meine Anzahlung zurück, weil du hast ja nichts geleistet.
Genau, da muss man eigentlich aufpassen zwischen Reservierungsgebühr und Anzahlung. Ich glaube, da bewege ich mich jetzt wirklich im Graubereich, ich weiß es nicht genau, das sage ich dazu. Eine Reservierungsgebühr ist quasi dann gültig, die muss man bezahlen, während eine Anzahlung auf eine Leistung eigentlich wieder zurückgezahlt werden muss. Vor allem bei Privatkunden ist das wohl der Fall. Deswegen, da muss ich mich mal genau damit auseinandersetzen, weil das will ich dann schon ganz genau regeln, wie das dann auch und auch rechtlich sicher haben einfach, wie das dann
und läuft. Vor allen Dingen sollte man seinem Kunden auch erzählen, ne, dass der Kunde wirklich weiß, was bedeutet das denn jetzt und was passiert, wenn ich den Termin verschiebe oder auch absage.
Genau, dass er auch weiß, wo er dran ist.
Genau, also okay, dann können wir wieder nur auf den Anwalt verweisen. Lasst euch da kompetent beraten, dass das auch wirklich wasserdicht ist.
Genau, das soll jemand einfach, also man kann es ja selbst formulieren, diese Texte. Ich mache das mit meinem Anwalt auch immer so, den Text hat er noch nicht bekommen. Ich formuliere das vor, so wie ich es mir vorstelle, und das versuche ich in möglichst einfachem Deutsch zu formulieren, dass so wie ich es verstehe und meine Kunden es verstehen würden, und mein Anwalt macht dann Rechtsdeutsch raus im Prinzip und versucht das, was ich da mir erdacht habe, einfach umzusetzen, dass es rechtssicher ist, und das sage ich immer dazu, bitte so, dass man es auch noch versteht.
Mhm, genau. Was machst du denn, wenn du ein Privatkundenshooting hast und der Kunde eine Dreiviertelstunde zu spät kommt?
Ja, das ist ein bisschen tatsächlich ein schwierigeres Thema. Auch da wieder versuche ich möglichst den Fehler oder Fehler, die passieren können, zu vermeiden. Sei es, dass der Kunde die Location nicht findet zum Beispiel, dass das Studio nicht findet, wie auch immer. Das versuche ich möglichst vorher schon alles abzustellen. Also ich kann dem Kunden keinen Vorwurf machen, wenn er an der falschen Adresse steht, wenn ich ihm die richtige nie gesagt habe. So. Da fasse ich mir jetzt immer erst an die eigene Nase, das kann ich auch jedem empfehlen. Wenn der Kunde dann tatsächlich zu spät kommt, muss man einfach schauen, habe ich Nachfolgetermine, bringt es mir jetzt tatsächlich einen signifikanten Nachteil, oder kann ich mich einfach an meinen Laptop setzen und meine E-Mails weiter bearbeiten, was meistens der Fall ist, wenn wir ehrlich sind. Entscheide ich tatsächlich so ein bisschen aus der Situation raus. Ist es jetzt wirklich so, dass ich rumstehe und nichts tun kann, dann berechne ich die Zeit. Wenn ich aber einfach was anderes machen kann, dann lasse ich es auch drauf beseien, dann lasse ich drauf beruhen, und dann sage ich dem Kunden, hey, beim nächsten Mal pünktlich.
Also ich muss ehrlich zugeben, ich baue so einen ganz unterschwelligen kleinen Druck dann schon auf, dass ich dann wirklich sage, du, jetzt haben wir eine halbe Stunde oder 45 Minuten zu spät. Jetzt müssen wir wirklich zusehen, dass wir das Ding über die Bühne kriegen, weil ich habe noch andere Termine. Dass der Kunde auch wirklich weiß, du, das geht jetzt vielleicht auch zumindest zum Teil von deiner Zeit ab.
Genau, das ist natürlich schon ein Punkt, den man einhalten muss. Also da bin ich dann auch so, ich lasse es dann nicht den nächsten Kunden ausbaden, dass der Kunde vor ihm zu spät gekommen ist. Da sage ich auch, wenn sie eine Viertelstunde zu spät kommen, das geht von ihrer Zeit weg. Ich habe einfach den nächsten Kunden, und der hat auch wieder Termine, und ich kann es ja nicht von seiner Zeit dann abziehen. Also das geht dann von dem Kunden ab, der zu spät kam tatsächlich.
Ja, und dieses Thema mit der Vorbereitung und gucken, wo er reinkommt und so weiter, das hatte ich tatsächlich bei meinem Studio auch. Das Haus, wo das Studio war, da gab es einen Vordereingang, ein großes Portal oder eine große Tür und einen kleinen Hintereingang, und man musste zum Hintereingang reingehen, um zu mir zu kommen. Und ich habe das in jeder Einladungs-E-Mail geschrieben, bitte hinten rein, hinten parken und hinten rein. Ich würde mal schätzen, ein Viertel der Leute stand vorne und wo geht's denn hier rein? Das heißt, ich habe mir dann wirklich angewöhnt, dieses wo geht's tatsächlich rein, sehr, sehr deutlich ans Anfang der E-Mail zu schreiben, weil die Leute die ganze E-Mail manchmal einfach gar nicht gelesen haben. Die haben nur gesagt, ich habe die Adresse, ich finde ja dann rein, Navigationssystem habe ich auch, dann wird das schon irgendwie klappen. Und das war auch so ein Lernprozess für mich, die Leute dann wirklich so zu leiten, dass sie dann auch tatsächlich reingefunden haben. Oder dann zur Not auch mal rauszugehen, zum Vordereingang zu gehen und zu gucken, ob da jemand steht und wartet.
Genau, das mache ich zum Beispiel tatsächlich, sobald es mal an die 5 bis 10 Minuten rangeht, dann laufe ich mal raus, um zu gucken, ob jemand ratlos mit dem Telefon in der Hand durch die Gegend läuft, weil das sind dann meistens die einen suchen. Genau. Und ich habe aber auch, wie du sagst, meine Anfahrtsbeschreibung optimiert, bis die irgendwann so groß war, dass sie keiner mehr gelesen hat. Dann habe ich sie wieder zusammengeschrumpft tatsächlich und am Ende einfach ein Bild dazu gepackt, dass sich jeder genau vorstellen kann, wie das denn dann aussieht. Und dann auch zum Beispiel drauf geachtet, also das Problem ist dabei einfach, die Leute lesen das dann meistens last minute auf dem Telefon nochmal. Und ein langer Text auf dem Telefon wird nur überflogen. Und der zu lange ist gar nicht mehr gelesen einfach. Sprich, ich habe dann da einfach mit Formatierung ein bisschen angearbeitet, dass wirklich nochmal dran steht, Achtung, also bei meinem Studio ist es ja genauso, Achtung, der Eingang ist nicht in der Straße, in der die Adresse ist, sondern in der anderen Straße über den Hof. Das ist einfach nochmal fett gedruckt drin. Beim Überfliegen der Mail auf dem Telefon fällt einem genau der Satz nochmal auf, und tatsächlich seitdem, also einen Satz in Fettdruck setzen, hat es bestimmt um 50% reduziert, was die Kunden an der falschen Adresse standen oder vor der falschen Tür standen dann bei mir.
Ja, der Wahnsinn. Was ist denn beim Ausfall, oder gibt es ein Ausfallhonorar für TFB-Shootings?
Oh ja, das ist so ein Thema für sich. Da die Kollegen von uns, die viel TFP machen, die klagen mir da oft ihr Leid, dass die Models absagen. Ich kenne es aber auch genauso andersrum von den Models, die mir ihr Leid klagen, dass die Fotografen das absagen. Ist natürlich die Frage, welches Ziel man mit so etwas verfolgt. Wenn ich als Fotograf ein Model benötige, um irgendwas zu machen, dann bin ich mittlerweile immer so, dass ich sage, dann würde ich die auch dafür bezahlen. Das schafft Verbindlichkeit. Sprich, wenn sie nicht kommen, kriegen sie auch nichts dafür. Natürlich ist dann meine Zeit nicht gedeckt, aber ich hoffe, dass ich so die Ausfallrate zumindest möglichst gering halten kann. Mhm. Ich muss sagen, ich habe da bisher keine allzu schlechten Erfahrungen gemacht tatsächlich mit den TFP-Shootings. Ich habe da, keine Ahnung, in den letzten 5 Jahren vielleicht ein einziges Mal den Fall gehabt, dass jemand nicht aufgetaucht ist. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, ist jetzt halt so, gehe ich halt Kaffee trinken. Da hat es mich auch nicht weiter aufgeregt. Aber da ist die Häufigkeit, glaube ich, das Problem. Wer sowas öfters macht und dann auch öfter enttäuscht wird, der schaut sich da natürlich dann schon nach einer Regelung um. Aber auch da ist natürlich die Frage, wenn da dieser TFP-Vertrag, der ist ja relativ wohlwollend für alle formuliert meistens. Das läuft ja ohne, dass wirklich Geld fließt meistens. Von daher ist da eine Ausfallregelung, kann man da unterbringen natürlich.
Machen manche Leute,
auch,
ja.
Machen manche Leute auch, aber auch da sage ich wieder, kann auch schnell abschreckend wirken. Was vielleicht aber auch ganz gut sein kann, dass die, die es nicht ernst meinen mit der Sache, von vornherein auch gar nicht erst zusagen. Also in dem Fall kann ich mir sogar positiv vorstellen, wenn da ein Ausfallhonorar quasi vereinbart wird.
Ich möchte dann noch mal eine Geschichte zu erzählen, die mir auch vor vielen, vielen Jahren, die ich erlebt habe. Und zwar ein TFP-Model vereinbart, ein TFP-Shooting über eine Agentur. Ist ja häufig so, dass man über eine Agentur dann auch TFP-Models vermittelt bekommt. Leute, die da gerade einsteigen, die ohnehin was für ihre Setcard brauchen und so weiter. Und dieses Model hatte einen Anfahrtsweg von 20 Minuten und kam 3 Stunden zu spät. Und, und kam dann aber auch ganz fröhlich rein und ach ja, war jetzt ein bisschen viel Verkehr und ich bin jetzt ein bisschen spät, wo geht's los? War auch gar nicht irgendwie problembewusst oder so, ne? Und das Erste, was ich erstmal gemacht habe, ist, dass ich ihr klar gemacht habe, dass heute hier kein Shooting mehr mit ihr stattfindet. Da war sie schon mal total stinkig, weil das Thema war auch die Visagistin, die war schon wieder weg. Ne? Das ging also gar nicht. Ne? Und dann wurde sie auf einmal richtig stinkig und ist dann auch abgedampft. Und ich habe dann hinterher mit der Agentur gesprochen, mit der Agenturchefin. Und es war im Vorfeld eigentlich nichts großartig vereinbart von wegen Ausfall, Honorar und so weiter. Aber was schätzt du mal, was die Agenturchefin dann gemacht hat?
Wenn ich jetzt ganz eine schöne Welt sehen will, sage ich, sie hat dir ein Honorar bezahlt für den Ausfall. Aber so wird es nicht gewesen sein.
Also zum einen mal hat sie mal das Mädchen zusammengepfiffen, das finde ich schon mal gut. Und dann hat sie mich tatsächlich gefragt, welcher Schaden mir entstanden ist und hat mir den Schaden dann ersetzt.
Ach was, okay, cool. Das finde ich natürlich stark. Das spricht sehr für die Agentur auf jeden Fall.
Und das, obwohl wir im Vorfeld nichts in der Richtung vereinbart hatten. Ne? Also das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm. Also der Schaden war nicht hoch. Ich habe der Visagistin dann Geld bezahlt, weil die kam und hatte da nichts zu tun und musste wieder weg. Ja, das war irgendwie, also unter 100 Euro irgendwas. Also es war nicht schlimm. Aber es war so, dass die Agenturchefin einfach gesagt hat, Mensch, das geht so überhaupt nicht. Und das entspricht auch nicht unseren Agenturvorstellungen, wie wir mit den Fotografen arbeiten möchten. Und sie möchte gern den Schaden ersetzen. Und das fand ich echt klasse.
Also meine Erfahrungen mit Agenturen sind da eigentlich genauso, weswegen ich den Dienst auch mittlerweile sehr gerne in Anspruch nehme, das über eine Modelagentur zu buchen. Ich hatte den Fall mal, dass das Model einen Tag vorher abgesagt hat und dann hat sich direkt auch die Agentur bei mir gemeldet und quasi diese Krankmeldung schon durchgegeben, nicht das Model, sondern das Model hat sich quasi bei der Agentur gemeldet und gesagt, hey, ich bin krank, kann morgen nicht, überlegt euch was, der Fotograf braucht jemanden und dann hat die Agentur mir quasi von sich aus nochmal Vorschläge geschickt, guck mal, das wären unsere 5 Alternativen, die wir uns vorstellen können, die wären alle morgen frei, wen magst du haben, Konditionen sind genau die gleichen dann, also das ist der Charme natürlich. Wenn ich jemanden wirklich für etwas bezahle, dann kann ich eine Dienstleistung erwarten und alle Agenturen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, haben das auch genauso verstanden, sich als Dienstleister mit einem hohen Maß an Service und die kümmern sich dann drum, dass ich nicht ein Problem habe, weil ich bezahle sie ja dafür, dass ich keine Probleme habe und sie wollen ja dann nicht extra Probleme machen. Also kann ich jedem nur empfehlen, das tatsächlich mal zu testen mit den Agenturen. Ich habe dann nur positive Erfahrungen gemacht bisher.
Und auch wirklich, was jetzt aus unserer beider Geschichten ja auch rauskommt, gucken, mit wem man zusammenarbeitet und mit Leuten zusammenarbeiten, die das Ganze, was dort passiert, egal ob Geld fließt oder nicht, einfach professionell angehen und wirklich ernsthaft arbeiten wollen. Ne?
Genau. Und auch Leute, die sagen wir, an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind. Das, weil dann wird sich auch entsprechend Mühe gegeben, einfach bei den Sachen.
Ja, genau. So, jetzt haben wir Hochzeitsfotografie durch, Privatkundenshooting durch, TFP-Shooting durch. Jetzt habe ich mir nochmal aufgeschrieben, Businesskunden. Mhm. Kommt ja häufig vor, dass jetzt in einer Firma Dinge sich ändern. Chef ist nicht da, muss auf Dienstreise, dies ist nicht, jenes ist nicht. Kommt ja schon ab und zu mal vor, dass einen Tag vor dem Shooting die Assistentin des Chefs anruft und sagt, du, wir müssen das nochmal verschieben. Mhm. Oder kommt das nicht vor bei dir, Thomas?
Doch, kommt tatsächlich auch mal vor. Da sehe ich auch den Geschäftsalltag, den wir auch alle kennen. Manchmal kommen einfach unvorhersehbare Dinge dazwischen. Ist so. Da mache ich es tatsächlich so, also das A in den AGB steht natürlich eine Ausfallregelung drin. Das kann ich nur jedem empfehlen. Hat man etwas, auf das man sich berufen kann, ganz einfach. Ich mache dann aber trotzdem immer noch eine Fallentscheidung, also eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Wenn, keine Ahnung, Chef hat einen Unfall, kann nicht kommen. Ja, blöd, da kann auch niemand was dafür. Dann gucke ich, dass ich den Termin irgendwie andersweitig los wird und mache halt was. Das macht das Beste draus, mit Arbeit habe ich immer genug. Ich hatte aber auch schon mal den Fall, dass jemand den Termin ständig verschoben hat. Also, jetzt passt es doch nicht, lass es uns nochmal 5 Tage später machen. Jetzt bin ich erstmal im Urlaub und dann nochmal 5 Tage später. Und wo ich dann den dritten Termin reserviert hatte und immer wieder abgesagt, habe ich gemeint, ich rechne jetzt mal die Hälfte von dem Shoot einfach ab, weil allein am Aufwand habe ich das jetzt schon gehabt. Da war dann auf der anderen Seite plötzlich Verständnis dafür da, dass es so eben nicht geht. Stimmt, ist vielleicht blöd, wenn wir ständig den Termin absagen. Und dann wurde er auch eingehalten. Man muss es, glaube ich, ein bisschen abwägen, was passiert am anderen Ende und ja, wie groß ist mein eigener Ausfall, den ich dadurch tatsächlich habe. Auch da wieder, ich habe Kunden, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, mit denen ich viele Aufträge gemacht habe. Wenn die mir anrufen, also da fotografiere ich die Mitarbeiter durch bei dem Kunden. Die gucken immer, dass es lohnt, dass man so mindestens 5 Mitarbeiter zusammenkommen, die ich dann fotografieren kann in einem Termin. Weil ich dann meistens auch im Werk nochmal bei denen irgendwas mitfotografieren kann und so, dann hat man immer einen halben Tag oder einen Tag zusammen. Wenn der dann mal sagt, hey, jetzt sind doch 2 von denen krank, lass es uns nochmal verschieben, da sage ich auch, kein Ding, lass uns in 2 Wochen nochmal versuchen, wenn alle wieder gesund sind. Ich weiß, da kommen so viele Folgeaufträge, da brauche ich nicht irgendwie rumkaspern mit Ausfallregelungen oder sonstigem. Also bei einer langfristigen Beziehung, wo wirklich partnerschaftlich funktioniert, sehe ich darüber hinweg. Jetzt, wenn es natürlich bei einem Erstkontakt ist, bei dem Erstkunden, da wäge ich dann schon ab, okay, meint der es überhaupt ernst? Also zahlt er überhaupt später mal eine Rechnung? Da bin ich dann eher sogar schon versucht zu sagen, okay, ich will von vornherein eine Anzahlung haben, also auch eine Reservierungsgebühr für den Termin zum Beispiel. Und ja, wenn der Kunde es ernst meint, dann wird es auch verstanden. Ich hatte da mal eine kleine Agentur, die machen so Personalberatung. Die hatten einfach das Problem, dass die so beschäftigt waren, dass sie eigentlich nur an einem Samstag alle ihre Mitarbeiter zusammenbekommen haben für den Shoot. Da habe ich gemeint, kein Problem, können wir machen. Kostet natürlich Aufpreis, weil Wochenende, klar. Meinte der Chef, ja, klar, versteht er voll und ganz, sieht er ein. Er findet es auch blöd, dass er alle seine Mitarbeiter samstags holen muss. Ist jetzt aber so. Und der Termin ist dann aber auch, glaube ich, 2 Wochen vorher nochmal verschoben worden, weil es eben doch nicht alle zusammenbekommen hatte. Da habe ich es aber auch so gemacht, ich habe mir vorher schon diesen Termin mit der Reservierungsgebühr quasi reservieren lassen von ihm. Und habe es einfach nochmal verschoben, dann kam der Termin auch zustande. Von daher auch da muss man abwägen immer tatsächlich, wie sieht der Einzelfall aus.
Genau, also ich mache das auch wirklich davon abhängig, wie viel Aufwand oder wie viel Schaden ist mir entstanden. Und ehrlich gesagt, also wenn ein Tag vorher abgesagt wird, ist es meistens kein besonders großer Schaden oder vielleicht sogar gar kein Schaden. Mhm. Und dann hat man rechtliche Regelungen in den AGB, die man dann ziehen könnte. Aber ich ziehe die dann nicht, wenn wirklich kein Schaden entstanden ist. Warum sollte ich das tun?
Ja.
Ne? Und das passiert dann auch relativ selten. Wenn es natürlich so ist, dass man den Eindruck hat, dass die Gegenseite oder der Kunde, nicht die Gegenseite, dass der Kunde das Ganze nicht so ganz ernst nimmt, dann kann man da schon nochmal drauf hinweisen. Aber das passiert mir im Business-Umfeld extrem selten, weil die wissen auch, was für ein Aufwand da entsteht, wenn die da immer wieder irgendwas hin und her schieben. Also von daher ist das Problem eigentlich in der Praxis ziemlich gering, habe ich so erlebt.
Ja, ich habe da auch das Gefühl, je größer der Kunde ist, also je größer die Firma ist, mit der man zu tun hat, desto eher ist dann Verständnis für solche Themen auch da. Ich erinnere mich an einen Fall, da ging es um produzierendes Gewerbe im Lebensmittelbereich und Die haben mir, ich glaube, 2 Tage oder einen Tag vor dem Shooting angerufen, meinten, müssen alles absagen. Also ich wollte eigentlich im Werk auch dort fotografieren, ein paar Moodbilder machen, ein paar Image-Shots machen. Haben mir angerufen und gesagt, wir können nicht rein morgen ins Werk. Wir mussten irgendwie eine Charge komplett wegwerfen. Wir müssen von vorne anfangen. Dazu müssen wir aber erstmal die komplette Maschine zerlegen, reinigen, tun und machen. Sprich, das kostet uns eigentlich schon einen Tag, den wir nicht haben. Und dann müssten sie noch hergehen und das Ganze auch produzieren. Wir müssen es also erstmal verschieben. Und denke ich mir auch, gut, da ist viel schief gegangen. Das ist jetzt halt so, hätte ich gesagt, gut, machen wir nächste Woche nochmal. Und dann meinte der Kunde, er zahlt mir aber 50% von meinem Ausfall, den ich jetzt habe.
Mhm. Das ist fair.
Okay, also ungefragt dann hat der Kunde quasi angeboten, mir den Ausfall zu bezahlen. Und dann ich, ja, okay, gut, super. Ich habe ihm dann am Ende davon nur die Hälfte rabattiert auch, weil ich mir dachte, das ist also da... Lass uns lieber lange zusammenarbeiten, so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Da hast du
schlechtes Gewissen gekriegt, oder wie?
Ja, irgendwie schon. Dachte, hey du, also alles okay, ich meine, ich jetzt nicht verlangt, von daher, komm, lass gut sein, du hast schon genug Probleme gehabt.
Ach, wenn der das anbietet, dann nehme ich das auch mit. Also so ist das ja nicht. Wahrscheinlich wird das ohnehin so sein, wenn der so eine ganze Charge wegwerfen muss und dann nochmal neu anfangen muss. Der hat wahrscheinlich eh einen Schaden in 6-stelliger Höhe. Mhm. Und ob er dann nochmal 2000 Euro oder 1000 Euro mehr für dich bezahlt, ist ihm dann wahrscheinlich auch egal.
Vermutlich hat sogar eine Versicherung sogar mein Honorar am Ende bezahlt. Ich weiß es gar nicht genau.
Oder so. Ja. Oder ja. So, ne? Gut, ich habe noch mal ein paar Punkte zusammengefasst, so als Fazit. Können wir schon Fazit ziehen oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube, ist alles drin, was man zu dem Thema sagen kann tatsächlich.
Gut, wunderbar. Also Fazit, ganz wichtig, Verbindlichkeit herstellen. Sowohl bei Privatkunden als auch bei Businesskunden wirklich Verbindlichkeit in der Form herstellen, dass ganz klar ist, was ist vereinbart und das ist jetzt wirklich ernst, was wir hier machen und keine unverbindliche Verabredung, sondern es ist ein Shooting und wenn dort Aufwände entstehen, dann bedeuten die halt auch einfach Kosten.
Genau, gerade auch
rechtliche Regelungen.
Ja. Gerade bei sowas wie bei den TFP-Shoots zum Beispiel, wenn da halt irgendwie gesagt wird, ah ja, komm, lass mal machen, wir treffen uns vielleicht. Ja, dann wird es halt genauso auch wahrgenommen. Vorher einen Vertrag machen, den hinschicken, das ist kein Aufwand, das ist ein völlig normaler Vorgang. Also keine Angst vor Verbindlichkeit.
Ja, genau, keine Angst vor Verbindlichkeit und vor klaren Ansagen. Und dann wird das auch in aller Regel verstanden. Mhm. Rechtliche Regelungen in der Hinterhand haben, in den AGB haben, in Verträgen haben, die in der Regel, wie soll ich sagen, strenger formuliert sind, als sie dann in der Realität ausgelebt werden müssen. In der Realität kann man immer noch mit Augenmaß handeln und sagen, okay, wie ist jetzt tatsächlich die Situation? Muss ich meine Optionen ziehen, die ich da in den Verträgen drin habe, oder kann ich in diesem Einzelfall darauf verzichten? Ja, und wenn wir dann tatsächlich unsere Hausaufgaben gemacht haben, das wirklich so eindeutig kommuniziert haben und mit Leuten arbeiten, die das genauso ernst nehmen wie wir, die ganze Sache, dann habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass die No-Show-Rate sehr, sehr gering wird. Also ich sag mal 1%, 2%, irgendwie so in der Größenordnung. Aber wenn die mal über 10% oder über 20% ist, dann sollte man sich wirklich Gedanken darüber machen, ob man nicht selber irgendwie noch an seinem Ablauf was verändern kann.
Genau, meistens gibt es ja bei einem selbst auch viel Optimierungsbedarf bei solchen Geschichten.
Ja, bei mir gibt es viel Optimierungsbedarf.
Es gibt immer was zu optimieren, so denke ich es mir auch. Es gibt
immer was zu optimieren, genau. Thomas, vielen Dank.
Ich danke.
Ich glaube, wir haben wieder viele Anregungen aus der Praxis für unsere Hörer rübergebracht und freuen uns auch auf Feedback von euch. Das heißt, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ganz andere Erfahrungen gemacht habt oder Fragen noch zu diesen Themen oder zu anderen Themen habt, gebt uns gerne Rückmeldung als Kommentar unter den Shownotes. Das kann man auf dem Blog dann Kommentare hinterlassen. Per E-Mail, per iTunes-Bewertung, was natürlich auch mal eine tolle Geschichte ist. Irgendwie werdet ihr schon den Weg zu uns finden. Wir freuen uns drauf.
Genau. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.